Liebe Geschwister, ich möchte heute Morgen mit euch über unsere Jahreslosung nachdenken. Wisst ihr noch, wie sie heißt?
Du bist ein Gott, der mich sieht.
Du bist ein Gott, der mich sieht. Was macht ihr mit dieser Aussage? Ist das nicht selbstverständlich? Oder habt ihr bisher gedacht, ihr habt einen Gott, der euch nicht sieht? Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Aussage ist doch, also für einen gläubigen Menschen ist das doch selbstverständlich. Schauen wir uns ein klein wenig die Umstände an, unter der diese Aussage getroffen wird. Wenn wir die Jahreslosung hier aufschlagen, dann haben wir ja diese Aussage in 1. Mose 16, Vers 13. Und ich lese einfach nur jetzt diese Worte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja. Wer macht diese Aussage?
Hagar.
Muss man die kennen?
Das ist die Sklavin von Sarah.
Es ist eine Sklavin aus Ägypten. Und damit keine Jüdin. Du bist ein Gott, der mich sieht. Woher hatte eigentlich die Sarah diese Sklavin? Hatte sie sie schon immer? Es steht nicht da. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, woher diese Sklavin kommt. Abraham ist mit seiner Familie aus Ur in Chaldea ausgezogen. Babylonien. Wisst ihr, wie viele Kilometer das sind bis nach Ägypten? Ja, 2000 ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich denke mal so 1500 Kilometer werden das sein. Denn auf dem direkten Weg von Babel nach Ägypten wären es vielleicht nur 700, 800. Aber den zog niemand. Warum nicht? Es ist Wüste. Es ist nicht die Wüste Sahara mit Sand, sondern es ist eine Wüste mit viel, 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 viel Steinen und Felsen. Und ihr habt dort kein Wasser. Kein Wasser. Wenn ihr euch mal in eurer Bibel so eine Karte aus der damaligen Zeit anguckt, wo nicht nur Israel drauf ist, sondern auch Ägypten und bis Babylonien, dann seht ihr, es ist die heutige Gegend Syrien und Iran, Irak. Und da ist bis heute kein Wasser. Wenn man also von Babylonien starten wollte oder von Babylonien nach Israel oder nach Ägypten gehen wollte, ging man an dem Euphrat entlang nach Nordwesten bis in das Gebiet der heutigen Türkei. Und dann ist man anschließend in Richtung Süden runtergegangen. Ihr habt ungefähr von Babylon bis nach Jerusalem sind es ungefähr so 1200 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Und von Jerusalem nach Babylon habt ihr vielleicht 600. Warum geht man den doppelten Weg? Stellt euch mal vor, ihr müsstet 500 Kilometer laufen. Wie viel Wasser müsst ihr mitnehmen? Also das ist schon fast ein Tankwagen, den ihr mitnehmen müsst. Unter normalen Bedingungen. Jetzt habt ihr aber Wüste und in dieser Wüste erreichen die Temperaturen bis zu 60 Grad im Schatten. Aber den Schatten gibt es nicht. Das heißt, ihr werdet also an jedem Tag wahrscheinlich so zwischen 3 bis 5 Liter Wasser trinken. Und wie viel Kilometer schafft ihr an einem Tag? 20, 30, 40? Wahrscheinlich werdet ihr tagsüber gar nicht laufen, wegen der Sonne, wegen der Hitze, sondern nur in der Nacht. Und ich sag mal, wenn ihr 20 Kilometer am Tag schafft, seid ihr gut. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Liter Wasser ihr mitnehmen müsst für die Tage, die ihr unterwegs seid. Deswegen haben alle Menschen, auch die Babylonier, als sie nach Israel gekommen sind, den Umweg gemacht am Euphrat entlang nach Norden, nach Nordwesten und dann Richtung Süden nach Israel gezogen. Weil man da schon mal das Wasser nicht mitnehmen musste. Und man war in den Siedlungen, wo Leute wohnten, und dann konnte man auch was zu essen kaufen und. Ja, wenn also die Hagar im Hause von Abraham schon war, dann ist das nicht ganz so einfach. Wie kommt sie dorthin? Nach Babylon. Ur in Chaldea. Aber es gibt eine andere, für mich plausible Erklärung, wie Abraham oder wie die Hagar in die Familie von Abraham kommt. Die Magd, ja. Aber in die Familie kam sie ja.
Auf der Magd kam?
Wir lassen die Bibel reden. Wir spekulieren nicht hier wild, sondern wir lassen die Bibel reden. Kapitel 12. 1. Mose, Kapitel 12. Da kriegen wir gesagt in Vers 1, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Diese Aussage ist eigentlich gemacht an den Vater von Abraham, denn er zieht aus Haran. Er zieht aus und kommt in die Stadt Haran. Ja, und von dort zieht Abraham dann später weiter. Und dann lesen wir ab Vers 10, es kam aber eine Hungersnot in das Land. Und was macht Abraham? Er sagt, ich ziehe nach Ägypten. Dort zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Land Kanaan. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarah, seiner Frau, siehe, ich weiß, du bist eine schöne Frau. Und wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und dann werden sie mich einen Kopf kürzer machen. Dann werden mich umbringen. dich aber leben lassen und dich zu ihrer Frau machen. Ich schlage Folgendes vor. Du sagst nicht, du bist mein, ich sei deine, oder du bist mein Mann, also du bist meine Frau an dieser Stelle, sondern sage doch, er ist mein Bruder. Und es ist noch nicht mal gelogen. Warum? Sie war seine Halbschwester. Also, nicht gelogen, aber auch nicht die Wahrheit. Und so machen sie es. Und was passiert? Die Ägypter schwärmen von der Sarai. Und sagen, du, der neue Mann da, der hat eine wunderschöne Schwester. Und was sagt der Pharao? Ja, dann lasst sie mal holen. Er will sie heiraten. Und da beginnt der liebe Gott zu arbeiten. Und was sagt er? Dem Pharao macht er deutlich, das, was du machst hier, ist eine große Sünde. Und dann bekommen sie heraus, sie ist seine Frau. Und er stellt den Abraham zur Rede. Warum hast du das gemacht? Und der Abraham sagt, ich hatte Angst. Ihr könntet mich umbringen wegen meiner Frau. Und deswegen, aber es stimmt auch, sie ist meine Schwester, meine Halbschwester. Und dann lesen wir, als der Pharao die Sarah zu sich holen lässt. Vers 16. Und der Pharao tat Abraham Gutes um ihret, also Sarais Willen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde. Eselinnen und Kamele. Es steht nicht da, die Hagar ist unter diesen Mägden. Aber ich sag mal, für mich ist es einleuchtend, dass das so ist. Zum anderen, wenn die Hagar mitgekommen wäre aus Babylon als Magd, dann wäre sie schon ein paar Tage alt. Denn es dauerte ja, bis sie in Israel angekommen waren. Und eigentlich wollte der Abraham ja mit seiner Frau Sarai Kinder haben, aber es hat nicht geklappt. Tja, und dann wäre die Hagar wahrscheinlich in dem Alter von Sarai gewesen. Ja, und an der Stelle wissen wir, Sarah war nicht mehr die Jüngste. Wenn sie allerdings hier vom Pharao als Geschenk dem Abraham gegeben wurde, dann war das wahrscheinlich eine junge Frau. Ich habe mal eine Frage, jetzt besonders an euch als Frauen. Wer von euch wollte verschenkt werden? Würde man sich als Geschenk wohlfühlen? Du wirst aus deiner gewohnten Umgebung herausgerissen und wirst einfach verschenkt. Du hast keine Rechte, sondern nur Pflichten. Und ich weiß nicht, ob der Abraham seine Knechte und Mägde jeden Tag sich genau angeguckt hat. Waren sie hübsch, waren sie nicht hübsch? In jedem Fall, Hagar ist eine Magd und man könnte an dieser Stelle sagen, eine Magd ist fast eine Sklavin. Sie musste das machen, was man ihr sagte. Und selbst wenn sie es nicht wollte, musste sie es machen. Sie war unfreiwillig dort. Und sie war wahrscheinlich auch nicht sehr angesehen. Was hat die Hagar im Hause von Abraham gesehen? Was hat sie gesehen? Sie hat die Familie erlebt. Sie hat die Familie gesehen. Den Abraham, seine Frau. Sie hat bestimmt beobachtet, wie Abraham mit seiner Frau Sarai umgegangen ist. Kinder hatten die beiden keine. Sie haben erlebt, wie Abraham auch mit seinen Knechten und Mägden umgegangen ist. Aber sie hat noch etwas beobachtet. Das, was von Abraham berichtet wird, ist, dass er überall Altäre für Gott baute. Und vor diesen Altären opferte oder auf diesen Altären opferte. Und er hat noch etwas gemacht. Abraham ließ Brunnen graben. In einem Gebiet, ja, Israel ist auch nicht gerade vom Wasser sehr gesegnet. Es ist trocken und Brunnen sind wichtig. Und die Brunnen sind teilweise so gut gebaut, dass sie heute noch existieren. Also ein Brunnen, den es heute noch gibt, ist in Beersheba. Und der Ort wird in der Bibel ja auch erwähnt. Da hat der Abraham einen Brunnen gegraben. Aber nicht nur da, sondern an vielen, vielen Stellen auch. Das hat Hagar erlebt. Was hat sie mitgebracht in das Haus von Abraham? Ihre Erinnerungen an ihre Familie, ihren Glauben an einen ägyptischen Gott. Oder verschiedene Götter. Das hat sie mitgebracht. In Ägypten feierte man berauschende Feste, den Gottheiten zu ehren. Und das gab es in der Familie von Abraham. Diese Feste gab es nicht. Diese Feste hat man nicht gefeiert. Und dann erlebt Hagar etwas, was nicht alltäglich ist. In Kapitel 16 lesen wir das ja. Und da lese ich jetzt einfach mal ab Vers 1 so die nächsten Verse. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Wahrscheinlich 10 Jahre, nachdem sie zurück waren aus Ägypten. Vers 4, und er ging zu Hagar, sie ward schwanger, und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Soweit zunächst mal. Was passiert? Da ist eine Magd, eine Sklavin, die wird plötzlich zur Herrin. Jemand, der vorher nichts zu sagen hatte, wird plötzlich fast Chef. Was macht das mit einem Menschen? Es verändert. Es verändert. Und die Veränderung, die sah man bei Hagar. Die Sarah sagte ihr, Hagar, mach das. Und die Hagar sagte, nein. Nein. Und ich kann mir vorstellen, dass zwischen den beiden Frauen es ziemlich gekracht hat. Warum? Sarai hat Befehle erteilt und die Hagar hat gesagt, mache ich aber nicht. Mache ich aber nicht. Und Sarai, sie leidet darunter. Und sie kommt zu ihrem Mann und sagt, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich, Abraham. Hä? Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr nachvollziehen, dass die Sarah plötzlich sagt, du bist schuld, Abraham. Was hatte Abraham denn gemacht? Er hat nur das gemacht, was Sarai gesagt hatte. Und jetzt will die Sarai plötzlich nicht mehr dafür verantwortlich sein, sondern der Abraham ist verantwortlich dafür. Ich lasse es einfach mal so stehen. Nachvollziehen kann ich das nicht wirklich. Aber es ist so, wie es da steht. Und sie sagte auch weiter, ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben und jetzt, wo sie schwanger ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und was sagt Abraham? Abraham sagt zu Sarai, siehe, es ist deine Magd. Tu mit ihr, was du willst, was dir gefällt. Du bist diejenige, die Verantwortung hier hat. Du hast das Recht zu tun, was du gerne möchtest. Und was macht Sarai? Jetzt werde ich es mal ihr zeigen, wer die Frau im Haus ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Sarai an dieser Stelle zur Hagar gesagt hat, dass eines klar ist, ich bin die Nummer 1 und du bist und du bleibst die Nummer 2. Es wird hier gesagt, sie will sogar, Vers 6 am Ende, sie will sogar Hagar demütigen. Was auch immer darunter zu verstehen ist, was sie auch immer vorhatte, wird nicht weiter erläutert. Aber die Hagar lässt sich das nicht bieten. Und dann macht Hagar etwas, was sie eigentlich gar nicht hätte machen dürfen. Sie haut ab. Sie verlässt die Familie von Abraham. Sie ist Sklavin. Sie darf das gar nicht. Aber sie macht's. Und dort auf dem Wege, als sie nun ein ganzes Stück weggezogen ist von Abraham, wo er wohnte, stellt sie fest, ja, sie hat wenig Wasser, sie hat die Strapazen sich nicht so vorgestellt und das zeigt, in diesem Gebiet ist es auch sehr heiß, da habt ihr so bis 50 Grad im Schatten. Da gibt es hier und da auch mal noch einen Baum oder einen Busch, wo man dahinter sich verkriechen kann. Aber eines sollt ihr wissen, wenn ihr euch dann auf den Boden setzt, der Boden ist glühend heiß. Ihr könnt euch fast gar nicht so hinsetzen. Ihr müsst euch irgendwas drunter packen, denn sonst verbrennt ihr euch euren Popo oder eure Beine oder was auch immer. Es ist unangenehm. Und als die Hagar nun dort ist, lesen wir in Vers 9, der Engel des Herrn sprach zu ihr, nein, vorher schon, Vers 8, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Und die Hagar sagt dann an dieser Stelle, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und dann sagt der Engel zu ihr, geh wieder zurück. Kehr wieder um, geh wieder zurück. Er sagt aber noch etwas. Demütige dich unter sie. Mach das, was sie dir sagt. Sie ist deine Herrin. Und sie bleibt es auch. Und dann bekommt sie gesagt, das Kind, das du gebären wirst, wird ein großes Volk. Es wird ein großes Volk. Und in diesem Zusammenhang sagt nun die Hagar diese Worte für unsere Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn, sagt sie, gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und das drückt zum anderen auch Folgendes aus. Hagar fühlte sich benutzt. Sie war ja nur Mittel zum Zweck. Sie sollte ein Kind gebären, möglichst einen Sohn, dem Abraham schenken, anstelle von der Sarai. Wie fühlt man sich, wenn man feststellt, man wird nur benutzt? Ja, ist völlig in Ordnung. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle denken, das ist völlig in Ordnung, sondern wir finden das schlimm in der Regel. Und wenn ich jetzt den Bogen einmal in unsere heutige Zeit hineinspanne, dann möchte ich eine uns bekannte Situation uns vor Augen malen. Sie ist im englischen Königshaus passiert. Prinz Charles will eigentlich eine Frau heiraten, aber das ist nicht erlaubt von der Königin Elisabeth. Und dann wird eine Prinzessin auserkoren. Und die Aufgabe dieser Prinzessin ist, Kinder zu kriegen. Und Diana, sie kämpft um die Liebe zu ihrem Mann und ihres Mannes. Und sie verliert diesen Kampf und kriegt an der Stelle immer wieder nur gesagt, du bist ja nur, ich sag mal ganz modern, die Leihmutter. Rechte hast du keine. Und wenn ihr das so ein bisschen verfolgt habt, dann wisst ihr, was Diana auch darunter gelitten hat und wie sie darunter gelitten hat. Ja. Und das kommt hier so ein Stück zum Ausdruck bei Hagar. Ich überspitze es an dieser Stelle. Du bist ein Gott, der mich sieht. Zum ersten Mal werde ich wahrgenommen, so wie ich bin. Das steckt in diesem Wort dahinter. Und das von einer Frau, die mit diesem Gott wenig anfangen konnte vorher. Dieser Gott war ihr unbekannt. Aber in der Familie von Abraham lernte sie diesen Gott kennen. Und deswegen lässt sie sich auch darauf ein, als der Engel zu ihr sagt, geh zurück. Sie geht zurück. Und wir lesen in keinem weiteren Vers mehr, dass die Sarai mit ihrer Magd Hagar ganz große Probleme hätte. Nein, lesen wir nicht. Der Ismael wird geboren. Die ersten Jahre im Hause ist scheinbar alles in Ordnung. Bis zu dem Augenblick, wo Sarai mit 90 Jahren noch schwanger wird. 99 ist der Abraham. Sarah ist ungefähr 10 Jahre jünger. Ja, beziehungsweise Sarai ist 90, als der Isaak geboren wird und der Abraham 100. Also von daher, mit 90 Jahren wird sie schwanger. Und mit diesem Schwangersein verändert sich plötzlich alles. Warum? Weil die Sarai nicht will, dass der Ismael, der erstgeborene Sohn von Abraham, Erbe wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur an dieser Stelle wird deutlich, hier sieht die Hagar sich zum ersten Mal wirklich angesehen, angenommen, akzeptiert. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, was können wir schlussfolgernd aus dieser Geschichte, die wir hier finden, herausnehmen? Hagar erkennt in Gott jemanden, der Anteil nimmt an uns Menschen. Sie anerkennt und nimmt diesen Gott auch an. Welche Auswirkungen das in ihrem Leben, späteren Leben hat, wissen wir nicht. Denn ja, der Ismael ist ungefähr so 14, 15 Jahre alt, vielleicht 16 maximal. Und dann wird sie aus dem Hause Abrahams geschickt und soll gehen, wohin sie will. Und das macht sie auch. Und sie geht. Und dann lesen wir von Hagar nichts mehr. Welche Auswirkungen das auf Ismael hat, wissen wir auch nicht. Wir lesen nur in Kapitel 16, Vers 12, als der Engel, der Hagar hier etwas zu ihrem Sohn sagt, da steht, finden wir die Worte, er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Die Ismaeliter, das sind die Araber. Und so leben sie. Aufbrausend, wild, ungestüm. Ja. Auch reich. Nicht alle, aber auch reich. Und sie wohnen dort, wo sie wollen. Ob es den anderen passt oder nicht. Und bis heute hat Israel mit den eigenen Halbbrüdern die großen Probleme. Aber hier sieht Hagar diesen Gott, und ich bin überzeugt, sie nimmt diesen Gott auch als ihren Gott an, weil sie in der Familie von Abraham diesen Gott erlebt hat. Natürlich, da wo Menschen sind, da geht es auch menschlich zu. Und da bleibt es auch nicht aus, dass mal Dinge verkehrt laufen, so wie hier in dieser Geschichte mit Abraham und seinen Frauen oder seinen Söhnen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben unseren Glauben leben, so wie Abraham seinen Glauben lebte. Abraham, der Brunnenbauer, Abraham, derjenige, der seine Altäre gebaut hat und die hat stehen lassen. Der hat die nicht eingerissen, als er weggegangen ist. Er hat sie stehen lassen als Zeugen für Gott. Und damit sagt Gott letztlich zu uns, sei ein Missionar und gebe den anderen von deinem Glauben etwas weiter. Zeige den anderen, dass du zu Gott gehörst. Zeige anderen, dass dieser Gott ein Gott ist, der jeden von uns sieht. Der jeden von uns annimmt, akzeptiert. Der nicht an dieser Stelle sagt, naja, den werde ich mir noch so erziehen, wie ich ihn brauche. Nein, Gott sagt nur eins. Wenn du mit mir lebst, wirst du eine Veränderung erleben. Das sagt Gott ja. Und Gott will uns auch verändern. Aber er lässt uns die freie Entscheidung darüber, was und wie es geschieht. Und was daraus wird, ob andere Menschen das so annehmen und sagen, so will ich auch werden oder nicht, das ist nicht in unserem Auftrag. Auch nicht in unserer Verantwortung. Sondern das liegt in der Hand Gottes. Gott kann Dinge verändern, Dinge so auch machen, dass wir hinterher sagen, was? Und der lebt jetzt so und das ist für ihn wichtig. Das war doch nie wichtig. Ja? Gott kann Dinge ändern. Und an dieser Stelle möchte ich abschließen mit dem in dieser Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, dieser Gott sieht uns. Und er will auch, dass wir anderen Menschen weitergeben von dem. Und wenn wir das tun, dann lohnt sich das. Nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die mit uns in Berührung kommen. Lasst uns das nie vergessen. Amen. Ja, Vater im Himmel, du bist ein Gott, der uns sieht, der Anteil nimmt an unserem Leben, der Anteil an uns nimmt und der uns so annimmt und akzeptiert, wie wir sind, der uns aber auch näher zu dir führen möchte. Und wenn wir uns von dir führen lassen, dann werden wir verändert. Verändert so, wie du uns gebrauchen kannst. Und so bitten wir dich herzlich, dass du uns jeden Tag aufs Neue hilfst, dass du immer wieder vor uns stehst und mit uns gehst und uns zeigst, ja, wir sind von dir geliebt, wir sind von dir gesehen, wir sind von dir beachtet. Hilf aber auch, dass wir das anderen Menschen so weitergeben dürfen und auch anderen Menschen sagen dürfen, dass du uns liebst und dass wir deine Kinder sind. Danke, Vater im Himmel, dass du uns hierin begleitest und an unserer Seite mit uns gehst und uns immer wieder, ja, Mut und Kraft und Hoffnung und all das schenkst, was wir zum Leben brauchen mit dir. Danke, Herr Jesus, dass wir es in deinem Namen bitten dürfen. Amen.